Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Endlich ist was los. Da wird gekoffert, da wird intrigiert und durchgestochert. Da werden Personen desavouiert, freute sich Elmar Krekeler in der Welt über den Zustand der deutschen Bundesregierung. Das klang erst einmal überraschend, wie überhaupt so vieles in dieser Feuilletonwoche. Aber Krekeler ist kein Sadist, sondern hoffte nur auf Stoff für eine spannende deutsche Politfernsehserie. Und diesen Stoff liefere nun die Ampelkoalition. Da gibt es endlich auch Charakterköpfe, ohne die es keine gute Serie gäbe. Sie sehen sogar durch die Bank gut aus. Noch der schlimmsten politischen Büroklammer, Volker Wissing, kann man Charisma nicht absprechen. Es gibt auch Stimmen aus Russland selbst, die für den Westen sehr überraschend sind, schrieb der in Deutschland lebende russische Schriftsteller Viktor Jerofejew in der Frankfurter Allgemeinen. Er fragte eine intelligente junge Frau aus Moskau: Wann wird der Krieg enden? Was sagen deine Freunde? Sie antwortete, ohne zu zögern: Gegen Ende des Sommers ist der Krieg vorbei. Wieso? Weil Amerika der Ukraine genug Waffen für den Sieg liefert. Und wenn Putin die Atombombe einsetzt? Das macht er nicht, das erlaubt ihm keiner. Jugendlicher Optimismus, kommentierte das Viktor Jerofejew. Er ist da deutlich pessimistischer. Putin genieße nämlich den Krieg und nähre sich davon, so wie ein Vampir sich mit Blut vorlaufen lässt und sich daran berauscht. Fragt sich, was der tiefere Grund für Putins Kriegsrausch ist. Ein kleiner Penis, schrieb die Taz und machte das Geschlechtsteil vom biblischen David, Michelangelos berühmtester Marmorstatue, zum Ding der Woche. Aus Solidarität mit der Direktorin einer christlichen Privatschule in Florida. Sie verlor ihren Job, weil sie die unbekleidete Männerstatue im Unterricht gezeigt hatte. Der Vorwurf, die Statue sei pornografisch. Man muss schon sehr ignorant sein und eine verschrobene Fantasie haben, um den David für pornografisch zu halten, sagt im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Cecilie Holberg. Sie ist Direktorin des Florenzer Museums, in dem die Originalstatue steht. Holberg sei von der Meldung derart überrascht gewesen, dass sie sie für einen verfrühten Aprilscherz gehalten habe. Da hat offenbar jemand die okzidentale Kultur überhaupt nicht verstanden, sagt sie. Der David ist nackt, weil er Reinheit und Unschuld verkörpert. Gott erwählte einen einfachen Hirtenjungen, der in den Kampf zieht, um sein Volk gegen das Böse zu verteidigen. Ignorante Hypersensibelchen können sich oder ihren Kindern ja auch einfach von der künstlichen Intelligenz ein Foto von Michelangelos David mit Lendenschurz generieren lassen. Das geht wirklich. Etwa mit dem Bildgenerator der Firma OpenAI. Den Firmenchef Sam Altman zitierte die Wochenzeitung Die Zeit so: Wir versuchen, eine Intelligenz zu schaffen, die in jeder Hinsicht intelligenter und leistungsfähiger ist als der Mensch. Wir versuchen, damit die größten Probleme der Welt zu lösen. Nee, klar. Blinder Silicon Valley-Optimismus, konnte man da als Leser denken. Das Zeitfeuilleton informierte darüber, dass Menschen aus ärmeren Ländern, Digitalarbeiter, auf stumpfe Weise die künstliche Intelligenz trainieren müssen, damit sie etwa auf Fotos und Gemälden Katzen als Katzen erkennt und dabei auch noch ausgebeutet werden. Aber nicht alle Tech-Spezialisten denken so wie Sam Altman. Ein paar haben nun in einem offenen Brief gefordert: Pausiert das gigantische KI-Experiment. Wenn nun einige der klügsten Technologieexperten der Welt eine KI-Entwicklungspause von 6 Monaten fordern, dann ist das ein Warnschuss mit großem Kaliber, der unmittelbar überrascht und im zweiten Augenblick vollkommen logisch wirkt, schreibt Christian Meyer in der Welt am Sonntag. Denn es sei noch nicht klar, ob die künstliche Intelligenz dem Menschen wirklich diene oder vielmehr unkalkulierbare Risiken berge. Meyer zitiert einige bezeichnende Fragen aus dem offenen Brief, zum Beispiel: Sollten wir den Kontrollverlust über unsere Zivilisation riskieren? Oder sollten wir nichtmenschlichen Verstand entwickeln, der uns schließlich übertrifft, austrickst, überflüssig macht und ersetzt? Etwa das Zugpersonal der Bahn. Noch eine Überraschung. Das erwartete Streikchaos blieb zu Wochenbeginn aus. Das konnte Nils Minkmar noch nicht wissen, als er in der Süddeutschen Zeitung zum Lob des Streiks in einem streikfeindlichen Land ansetzte. So ein Streik ist ein probates und bewährtes Mittel, die Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen, schrieb Minkmar. Der Lohn der Mühen stellt sich einfach nicht ein, wenn man Kinder hat, ein Fahrzeug braucht und Miete zu zahlen hat. Wer sich darüber beschwert, ruiniert die gute deutsche Stimmung und wer zum Arbeitskampf aufruft, noch viel mehr. In Talkshows sei die Frage von Armut und Reichtum viel zu selten Thema. Als hätte er das gelesen und wollte es besser machen, erwähnte Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt, dass Reiche rund 35 Mal mehr CO2 ausstoßen als Arme. Was passiert, wenn man Reichtum einfach verbieten würde? Also wie viel CO2 könnte man tatsächlich einsparen, wenn wir keine Reichen mehr hätten? Fragte Zippert und überraschte einmal mehr mit seiner Fantasie. Vielleicht sollte man auch darüber nachdenken, ob man Reichtum irgendwie dämmen oder komprimieren und in Norwegen unterirdisch lagern könnte.